heute ein paar Überlegungen zur Diskussion gestellt zu Venezuela. Was öffentlich bekannt ist, ist das Folgende: Dieses Land ist ökonomisch und politisch gesellschaftlich zersetzt und zerrüttet. Ökonomisch ist es nicht nur international zahlungsunfähig gemacht, sage ich ausdrücklich dazu. Die Wirtschaft im Innern ist so zersetzt und zerrüttet, dass elementarste Bestandteile von Versorgung, wirklich mit Lebensmitteln und Medikamenten und ärztlichen Betreuungsleistungen, nicht mehr zustande kommen. Politisch ist das Land, politisch-gesellschaftlich muss ich dazu sagen, ist das Land unter maßgeblicher Beteiligung auswärtiger Mächte, insbesondere der USA, zersetzt und zerrüttet in zwei unversöhnliche Machtparteien, die bei der letzten Frage eines Machtkampfs angekommen sind. Alle Geplänkel davor haben sie hinter sich. Die sind bei der letzten Frage des Machtkampfs angekommen. Wen stützt das letzte Mittel des Staates, das bewaffnete Gewaltmonopol, das Militär? Das Volk übrigens in diesem Land, dem manche immer noch Glückwünsche zuschicken wollen, meinen, es sei was Taugliches. Das Volk ist auch zersetzt und zerrüttet. Es ist zum einen, ich komme nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen, weil da dran sich was Systematisches studieren lässt, seinerseits gespalten worden, erfolgreich gespalten worden von den, die um die Macht kämpfen, in zwei Fraktionen, die sich als Machtbasis dieses Kampfes hergeben. Und dann gibt es natürlich noch eine gewisse Menge von Mitgliedern dieses Volkes, die nur noch zusehen, wie sie ihre Haut retten. Als Erklärung für diesen Zustand Venezuelas kursieren nicht nur in Venezuela, da gehört es zum Machtkampf dazu, nur Schuldsprüche. Nein, auch hier in der hiesigen Öffentlichkeit gibt es als Erklärung für diesen Zustand dieses Landes nichts als Schuldsprüche. Da sagen die einen, ja, die Chavisten, die haben den Ölreichtum Venezuelas verwirtschaftet und mit ihrer Misswirtschaft das Land kaputt gemacht. Da sagen die anderen, die USA und ihre antichavistischen Verbündeten im Land, die untergraben schon seit langem die Wirtschaft, den Reichtum dieses Landes, sind an der Misere schuld. Dann gibt es manche, die stellen sich ganz vornehm drüber und sagen, ach, also das Drüberstehen ist dann immer das Niveau meiner Oma, allen da und drumherum geht es immer nur um sich statt ums Land und Volk. Nichts als Schuldsprüche, die ich mal mir kurz vorknüpfe. Das Bemerkenswerte an den Schuldsprüchen ist nämlich, so konträr wie sie sind, unterstellen alle dasselbe. Sie sind sich einig in der Unterstellung, die Mittel zu einer blühenden Nation, zu einem Land, von dem Staat und Volk leben kann, hat Venezuela eigentlich den Ölreichtum. Und das Land würde blühen, das ist jetzt die zweite Seite, die dann konträr beantwortet wird, aber im selben Geist, das Land würde blühen für Staat und Volk, bei richtiger Politik, bei verantwortungsbewusster Politik. Wobei in dieser Logik selbst schon ein bisschen ein Widerspruch drinsteckt. Die, die so reden, sagen nämlich schon auch, der Ölreichtum als solcher, ja, das kann man nicht sagen, dass das eine Nation einfach reich macht, seinen Staat und sogar sein Volk blühen lässt. Ja, es gibt sogar die Rede, nicht nur bei den Chavisten und ihren Gefolgsleuten, sondern auch hierzulande, sogar bei Gegnern von Chavisten und Gefolgsleuten. Öl als solches ist natürlich auch eine heikle Angelegenheit. Da gibt es das Stichwort der Ölabhängigkeit. Das ist eine heikle, eine prekäre Grundlage einer Nation. Das ist durchaus ein verbreiteter Gedanke. So kommt ja dann auch überhaupt diese Redeweise auf. Da muss man eben eine gute Politik mitmachen. So gesehen wird einerseits behauptet, im Ölreichtum wäre doch alles Paletti. Andererseits, das sei eigentlich eine prekäre Grundlage für einen Staat und auch für ein Volk, aus das sich so eine Nation eigentlich herauswirtschaften muss. Gibt es eine bemerkenswerte Einigkeit zwischen den Chavisten und ihren Gegnern? Das will ich mal als These hinstellen für das, was ich eigentlich jetzt dann selber erläutern will. Ölstaat zu sein, und Venezuela ist ein Ölstaat und ist auch ein Ölstaat geblieben. Ölstaat zu sein, das ist in der Weltmarkt- und Staatenordnung von heute, in diesem kapitalistischen Weltmarkt und seiner politischen Ordnung. Das ist sowas wie ein spezieller politökonomischer Status von Nationen. Ein Status, der die politische Hoheit eines solchen Landes weder ökonomisch zufriedenstellt, noch politisch friedlich zu Werke gehen lässt. Es ist nicht gut auszuhalten, Ölstaat zu sein als Staat. Das ist ein eingerichteter Status in dieser kapitalistischen Weltwirtschaft und Weltordnung, aus der Staaten heraus wollen. Aber ein Status zugleich von diesen Staaten, die sich herausarbeiten wollen, die mit dem Öl verdienten Geld was anderes aus sich machen wollen, ein nationales Aufbruchsprogramm hingehen. Das ist ein Status, an dem sich diese Bemühungen gleichzeitig brechen. Im Fall Venezuela mit katastrophalem Ausgang. Dazu will ich ein bisschen was erläutern. zu diesen politökonomischen und politisch ordnungsmäßigen Notwendigkeiten, die ein solches Land ausmacht und in dem es steckt und auf die es trifft bei den Bemühungen, sich da herauszuarbeiten. Also habe ich zwei Kapitel. Mein erstes Kapitelchen will ein bisschen was zu diesem Status Venezuelas als Ölstaat erläutern. Und das zweite Kapitel geht dann auf das chavistische Programm und seine Widersprüche aus dem Öllandsein, mittels des Öllandsein, sich zu was anderem zu entwickeln. Damit da kein Missverständnis aufkommt. Aus Öl kann man im kapitalistischen Weltmarkt Geld machen. Viel Geld sogar. Diese Geschäftssphäre hat die größten Kapitalmultis von neulich hervorgebracht. Das ließ sich an diesem Stoff als Ware im kapitalistischen Weltmarkt zusammenverdienen. Nur, es ist was anderes, und darauf will ich das Augenmerk lenken, es ist was anderes, ein Ölstaat zu sein. Das heißt allen Ernstes, ein Staat lebt vom Verkauf des Öls ans Ausland. Ein Staat betreibt seine Herrschaft über Land und Leute aus den Erlösen des Verkaufs von Öl ans Ausland. Es organisiert das, was es an gesellschaftlichem Leben, an Ökonomie innerhalb seiner Grenzen organisiert, ordnet, anschiebt, wenn überhaupt, dann aus dem Verkauf des Öls ans Ausland. Davon lebt der Staat. Und das heißt übrigens im Umkehrschluss, diesem Staat fehlt alles, was ihm als kapitalistische politische Ökonomie bei seinen Abnehmerstaaten entgegentritt. Ein Ölstaat braucht Geld, hat nicht welches, sondern braucht Geld, und zwar solches Geld, also drucken können die auch, ja. Aber ein solcher Staat braucht Geld aus dem Ausland, das die Qualität hat, dort Zugriff auf alles zu sein, was der Staat als seine Herrschaftsmittel, als Mittel, des, sein nationales Innenleben zu betreiben und nach außen aufzutreten, so braucht. Da merkt man schon gleich den Zweig. Dieses Geld fehlt ihm. Dieses Geld gibt es bei den potenten Weltwirtschaftsnationen, die seine Abnehmer sind. Aber das ist dieses Geld, dass dieser Staat dieses Geld braucht, um die Herrschaftsmittel dort zu kaufen, zeigt das Zweite, was ihm fehlt, was die anderen haben. Ihm fehlt nämlich tatsächlich die sachlichen Mittel, einen Staat zu betreiben und ein Volk zu dirigieren, als das wird in der Nation selber kapitalistisch hergestellt, ist dort gegen Geld zu haben, auch für den Staat. Ihm fehlt in diesem Sinne eine kapitalistische Nationalökonomie, die den Staat mit allen sachlichen Mitteln der Herrschaft gegen Geld ausstattet, die aber auch das Geld erwirtschaftet, an dem sich der Staat dann beteiligt, am Geldüberschuss der Gesellschaft, und sich damit aus dieser Gesellschaft in Gestalt von Waren und Personal das besorgt, was er für seine Herrschaft braucht. Er kauft es sich ein Ölstaat. Andere potente kapitalistische Nationen stellen all das her als lohnende Waren.
Eine Nachfrage bzw. Überlegung, ob man das noch deutlicher sagen kann. Diesen ersten Schritt, den du ausgeführt hast, mit dieses Öl ist für Venezuela nicht als im eigenen Land produktiv verwendetes Reichtum, sondern es Venezuela will mit dem Verkauf dieses Öls an die Währungen, also die Nationalkredite, speziell Dollar rankommen, die es überhaupt braucht, um in seinem eigenen Land sowas wie Kapitalismus oder Ansätze dazu zu etablieren. So, insofern darf man das nicht missverstehen, was gesagt wird, die müssen das immer erst verkaufen. Weil der Witz ist doch, was für einen Charakter dieses verkaufte Ding dann hat. Das ist im Grunde gar nicht eine Ware, die ein Plus realisieren will. Deutschland verkauft auch viel Zeug auf dem Weltmarkt. Sondern es ist im Grunde ein Gebrauchswert. So, der Reichtum, der als Baller in den kapitalistischen Ökonomien gebraucht wird, und zwar deshalb heißt das Ding hier auch strategisches Gut, und zwar in verschiedensten Zusammenhängen, der dafür Reichtumsproduktion taugt, das hast du ja ausgeführt. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal auf dieses, was heißt da, die müssen immer erst verkaufen, dass man da auch sich klar macht, was für eine Qualität dieses Öl in ihrer Hand hat. Und so, wie es dann auf den Weltmarkt kommt.
Ich habe mir das etwas anders eingeteilt, das Argument. Ich bin andersrum vorgegangen. Ich habe gesagt, ein Ölland betreibt sein ganzes Geschäft von dem, was es durch den Verkauf seines Öls im Ausland an Geld einnimmt. Das unterstellt, dass es seinen Herrschaftsbedarf mit dem Geld, das es da einnimmt, auch im Ausland erstmal eindeckt. Das schließt ein, zweiter Punkt, dass es über so etwas wie eine eigene Nationalökonomie, die Staat und Gesellschaft das als lohnende Ware herstellt, was die für ihren kapitalistischen Betrieb gebrauchen, nicht verfügt. Und da fällt rein dein Argument, in so einer Nationalökonomie ist auch das Öl nicht eine Ware unter anderem in dieser Nationalökonomie.
Ja, ja.
Aber vorher war da auch, bevor das Regime oder Regierung an die Macht kam, gab es ja auch eine neoliberale, kapitalistische Regierung, die von den USA auch gestützt wurde. Jetzt wird sie nicht mehr gestützt von den USA und Europa auch nicht mehr gestützt. Das heißt doch, dass es sehr wohl möglich war, mit dem Reichtum an Öl und nur Öl und nicht diversifizierter Landwirtschaft, meinetwegen dort und dort, um selber produzieren die Grundnahrungsmittel. So. Unter den Voraussetzungen ist es doch aber trotzdem möglich gewesen, für die vorherige Regierung dieses System einigermaßen zu halten. Es ist eine rein ideologische Erpressung Venezuelas von Seiten der USA, die jetzt also sozusagen das Geld abzieht, mit Sanktionen das Land ausbluten will, also sozusagen die Regierung zu stürzen. Das hat er ja auch mit Guaido versucht. Aber jetzt ist das gescheitert. Und jetzt machen sie eine andere Methode. Das machen sie mit vielen Staaten, machen sie mit Iran, das machen sie mit allen Staaten, die sie nicht haben wollen. Das ist Imperialismus. Und das ist einfach das alte koloniale Schema, was sie weltweit anwenden, schon immer angewendet, die kolonialen Europäer unterdrücken und machen die Trikont die Welt sozusagen, die sie vorher kolonisiert haben und die sie jetzt wieder kolonisieren wollen, jetzt, nachdem sie sich befreit haben, auch jetzt nochmal richtig drauf und sozusagen über die Weltherrschaft zu richten. Da machen die Europäer mit. Das ist ein Spiel, das der Kapitalismus zu einem Supra-Ding macht, was sozusagen das Ende der Welt bedeutet. Die Gerechtigkeit ist weg. So, das
ich habe jetzt eine Frage, kannst du aufstehen und lauter reden? Das ist einfach
brutale Ausbeutung und brutale Vernichtung, die diese Systeme auch drauf, um ihre Macht zu Weltmacht, in der Weltmachtkonkurrenz sozusagen.
Also vieles von dem, was du angesprochen hast, das soll bei mir vorkommen. Ich habe mir das halt so ein bisschen eingeteilt und wollte mich im ersten Satz bei alles sagen. Aber zu dem Einstieg will ich was sagen. Ja? Zu dem Einstieg will ich was sagen. Das stimmt, bevor ich... Ja, das will ich halt sagen. Ja? Es stimmt, jetzt wiederhole ich, dass es vor dem Chavismus auch schon andere venezuelanische Regierungen gegeben hat. Nennen wir sie, wie er sie nennt, neoliberal, haut nicht ganz hin, ist aber egal. Jedenfalls waren es Regierungen, die haben auch, das stimmt, wiederhole ich, den Staat Venezuela mit dem Verkauf des Öls als insbesondere US-amerikanische Ausland betrieben. Und es stimmt auch, dieses Staatbetreiben ist auch recht und schlecht gegangen. Allerdings ein bisschen anders als unter Chavez. Es sind sogar welche schweinereich geworden dort. Ja? Allerdings haben sogar diese Vorgänger, diese konservativen Vorgängerregierungen, da haben sich immer zwei Parteien abgewechselt, haben die auf ihre Weise auch darunter gelitten, dass das für eine nationale Regierung doch eigentlich kein hinnehmbarer Zustand ist. Dass die ganze nationale Macht und Basis daran hängt, dass die anderen einem das Öl abkaufen. Und es hat übrigens auch bei denen, ich komme nachher darauf zu sprechen, wo da so Unterschiede sind. Es hat auch bei denen schon...
Ausländischen Konzern.
Ja, aber es hat auch bei den Vorläufern vom Chavismus schon die Konsequenz gegeben, die in diesem Status, darauf will ich hinweisen, eine gewisse Notwendigkeit hat. Das ist für eine Nation nicht aushaltbar, da muss man raus. Es hat sogar unter solchen liberalen Drecksäcken sowas gegeben wie, zum Beispiel ist es nicht ganz verkehrt, wenn man schon ein Volk hat, man dem das Alphabet beibringt. Ja? Dann können sie wenigstens lesen, wo sie hinkommandiert werden. Das ist richtig, aber man gibt mir die Zeit, mal zu sagen, was das ist, woran schon diese Regierung Anstoß genommen hat. Was das für ein Verhältnis ist, und dann komme ich, mache die Übersicht, ein paar Argumente zu der ökonomischen Beschaffenheit solcher Staaten, dann ein paar Argumente zu der imperialistischen Lage solcher Staaten. Was sind die im Weltimperialismus? Und da kommen dann Überlegungen von dir vor. Ich hoffe aber, du merkst auch, dass ich nicht ganz in deinem Sinne die dann vortrage. Dass es da Differenzen gibt. Aber wir haben ja Zeit. Ich muss eins noch vervollständigen an dem, was einfach ein Staat lebt vom Verkauf des Öls ins Ausland, was da drittens dran hängt. Nicht nur, dass er dieses Geld vom Ausland braucht, um die Herrschaftsmittel herbeizuschaffen, die ihm seine Nationalökonomie als Ware nicht produziert. Das ist auch ein Land, das verfügt sowieso schon gleich nicht über eine kapitalistische Nationalökonomie, die solche Waren herstellt, dass die weltmarktfähig sind und Weltgeld einnehmen und in die Kassen der Nation spülen. Und da greife ich jetzt nochmal die Intervention von da hinten auf. Das gilt sogar fürs Öl. Diese Nationen sind in erster Linie mal, so wie sie als Ölland aufgestellt sind, nicht mal da drin Nationalökonomie. Dass das Öl, das auf dem Weltmarkt verkauft wird, nationalökonomisch hergestellt und vermarktet wird. Manchmal hat es sogar die hohe Form, dass die Gesellschaften, die das machen, gar keine nationalen Gesellschaften sind. Das hat Konsequenzen.
Wieso ist das ein substanzieller Unterschied, ob ich abhängig davon bin, Öl zu verkaufen, oder ob ich abhängig davon bin, Autos zu verkaufen?
Also der erste Unterschied besteht schon mal darin, dass die Autos, die Deutschland verkauft, ein Überschuss über das ist, was sie im Lande produzieren und verkaufen und womit sie ihr Wachstum betreiben. Das ist nicht ein Ausverkauf von Sachen, mit denen sie im Land selber nichts anfangen können, sondern ein Mehr über das hinaus, womit sie ihre eigene Gesellschaft auf wachsender Stufenleiter versorgen.
Der zweite wesentliche Unterschied, auch wesentliche Unterschied besteht darin, die Abhängigkeit gibt es, ja. Aber die Produktion der Autos, die kapitalistische Produktion der Autos bei so einer widerwärtigen Exportnation wie Deutschland, ist in ihrer kapitalistischen Verfassung, in der Organisation des Einsatzes von Kapital und Mensch, in der Produktivität des Kapitals und seiner Ausbeutung der Leute, dass diesen Kapitalen und insofern auch der deutschen Nation zur Verfügung stehende Kampfmittel die auswärtigen Märkte und ihre Zahlungsfähigkeit zur Überschussrealisierungsmaschine Deutschlands zu machen. Das kapitalistisch produzierte Angebot macht sich seine Märkte auf der Welt zurecht. Und das ist ein ziemlicher Unterschied gegenüber dem, ich bin eine Hoheit, eine Territorialhoheit und da schau her, unter meiner politischen Gewalt findet sich im Fußboden Dreck, der brennt, wenn man ihn richtig behandelt. Daran gibt es ein Interesse und das mache ich mir jetzt kommerziell zunutze. Das bringt mich in dem Gedanken übrigens weiter. Ein Staat, der so dasteht, der hat vor allem, was er tut, eine elementare, erste und unhintergehbare Staatsaufgabe und auch Staatsausgabe. Er muss es überhaupt dazu bringen, dass aus seiner Hoheit über Öl Geld wird. Er muss dafür sorgen, dass das eine Quelle wird und das Zeugs dorthin kommt, wo es Geld erwirtschaftet.
Man kann es vielleicht noch ein bisschen, also auf die Frage jetzt, die ich ja ganz spannend fand, die Frage, was unterscheidet jetzt der Verkauf eines Autos von dem Verkauf von Öl? Man kann doch nicht sagen, wenn Autos, wenn ein Daimler verkauft wird, wird damit der Kreislauf und die Funktion der Mehrwertproduktion bei Daimler sozusagen immer weiter angestoßen. Das heißt, das ist auch für Daimler ein Riesenerfolg, wenn sie ihre Daimlers da überall auf der Welt verkaufen. Bei Öl ist es anders, weil da kein kapitalistischer Konzern dahinter steht, sondern ökonomisch gesprochen ist das Grundrente. Und die ist abhängig von dem, der das Eigentum an diesem Boden hat. Und dann wird das nur dann ein Geschäft, also das Geschäft funktioniert ja fast noch besser, wenn da Exxon oder Shell oder sowas dran sind, die andere Geschäfte mit diesen Grundrenten dann sozusagen mitfinanzieren. Man müsste ja dann noch unterscheiden, deshalb ist das Öl wirklich ganz anders als ein Daimler-Auto. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob Exxon Eigentümer der Ölquellen ist und die den Staaten noch was abgeben, wie es bei den arabischen Ölstaaten der Fall ist, oder ob die das verstaatlicht haben und ob, wie der Chavez das gemacht hat und auch zum Teil auch der Iran irgendwann mal, wenn die dann sagen, das Öl gehört jetzt diesem Staat, auch das ist noch ein Unterschied, aber das macht ökonomisch immer noch kein Kapitalismus aus diesem Verkauf des Öls, weil es nach wie vor eine Grundrente ist.
Lassen wir das mal mit der Grundrente so stehen. Ich wollte es eigentlich von der anderen Seite her klar machen, aber da gebe ich dir recht, ja. Das ist, wenn ich sage, der Staat hat als erste Aufgabe, aus diesem Öl überhaupt Geld zu machen, er hat es ja erstmal bloß als Dreck unterm Fußboden. Dann muss ich ehrlich genauer eigentlich sagen, und das fällt zuallererst mal überhaupt nicht in seine Macht. Aus Öl Geld zu machen, macht schon wieder eigentlich nicht er, sondern das machen andere. Im ganz radikalen Sinn, wenn die Betreiber der Ölquellen gleich ausländische Konzerne sind. Aber selbst wenn der Staat der Eigentümer über diese Konzerne im rechtlichen Sinn ist, wird das Geld von denen gemacht, die es auf dem Weltmarkt geschäftlich vermarkten.